und herzlich willkommen zu Folge 11 im B2Transrap Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und wie üblich begrüße ich auch heute wieder meinen B2Transrap Co-Host Sebastian Blum. Hallo Sebastian.
Hallo Werner, schön dich zu hören.
Als Thema für diese Folge habe ich mir Handel im Wandel bzw. Wandel im Handel ist ja ein schönes Wortspiel ausgesucht. Es wäre nun sehr einfach, das Thema wieder an der Corona-Krise aufzuhängen. Der stationäre Einzelhandel gehört sicher derzeit zu den Verlierern der Krise. Ich habe allerdings bei der Recherche Beiträge und Fachbücher zum Thema gefunden, die bereits 10 Jahre alt sind und älter. Und ein Amazon, ein eBay, die großen Plattformbetreiber, Online-Plattformbetreiber, die also immer als die Gegenspieler zum stationären Einzelhandel bezeichnet werden, die gibt es ja auch nicht erst seit 2020. Darüber hinaus weiß ich, dass du, Sebastian, ja über eine langjährige Historie im Bereich E-Commerce verfügst. Kannst du zum Einstieg kurz dazu etwas sagen?
Ja, ich habe so meinen Teil dazu beigetragen, glaube ich, dass der Onlinehandel in den letzten 15 Jahren sich gut entwickelt hat, aber einen ganz kleinen Beitrag. Also dadurch, dass ich eben fast 20 Jahre lang ein Hosting-Unternehmen mit aufgebaut habe. Wir waren in Deutschland, ich würde sagen, die ersten, die im Bereich Cloud-Systeme für Online-Shops quasi aktiv waren. Und haben so von der Zahl her so um die, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 10.000 Online-Shops betreut. So auf jeden Fall ganz, ganz viele Händler, die ins Internet gegangen sind, die habe ich eben begleitet oder wir begleitet mit dem Team und auch ganz viele Hersteller, stationäre Händler, die das als Multi-Channel dann aufgebaut haben. Das heißt, eigentlich komme ich aus dem E-Commerce. So. Also das heißt, ich habe mich über das Thema total gefreut und ich denke, dass wir da schön was zu sagen können, wie da so ein bisschen Handel im Wandel ist.
Tja, absolut, ja. Und zeigt eben auch deine Historie, dass es eben nicht ein Thema ist, das erst die letzten 12 bis 15 Monate eigentlich aufgeploppt ist, sondern eben schon länger eine Rolle spielt. Bleiben wir vielleicht zu Beginn mal bei der Technik. Wenn ich jetzt nun, und da sind wir wieder bei Corona, ein verzweifelter Händler mit dem Ladengeschäft bin und ja, mittlerweile wohl notgedrungen auch auf E-Commerce und Online-Shop setzen muss, wo fange ich an? Suche ich mir erstmal eine Shop-Software, gibt's, weiß ich selber, wie Sand am Meer, nutze ich das Angebot von so einem großen Service-Provider wie 1&1 oder Strato, suche ich mir jemanden, der sich damit auskennt, also lag ich es von Anfang an aus, was rätst du da?
Also erstmal würde ich mir grundsätzlich die Frage stellen, wo mein Mehrwert ist, den ich dem Internet beisteuern möchte. Also bevor ich jetzt irgendwie ganz wild einen Online-Shop bei wem auch immer aufbaue. Das geht heute so einfach wie seit, wie noch nie. Das heißt, du kannst, wenn du dich heute hinsetzt, an einem Wochenende so ein Ding fertig machen. Das ist überhaupt gar kein Problem, auch ohne technische Kenntnisse. Nimmst, was weiß ich, ob nun Strato 1&1 oder eine Shopify, du kannst die Dinger ganz einfach bauen ohne Technikkenntnisse. So, okay. Jetzt kommt das böse Aber. Bevor jetzt der ein oder andere in Aktionismus fällt, sollte er sich die Frage stellen, was denn der Mehrwert ist, den er dort online beiträgt. Also was ist sein Punkt, den er hat oder wo er was ganz Tolles hat, was eben online auch funktioniert, weil der 8000ste Händler für Sachen, die es eh schon gibt im Internet, dann hast du das Problem, dass du nur über den Preis kommen kannst. Und da sind die Kleinen ganz ehrlich immer am Ende der Nahrungskette. Vor allen Dingen, wenn sie nur Händler sind und nicht Produzenten. Also ich würde mir erstmal die Frage stellen, was ist der Sinn dahinter und wie möchte ich damit wirklich ein wirtschaftliches Geschäft für mich erzielen? Was ist mein Mehrwert, den ich liefere?
Denn da sind wir nämlich ja genau schon beim nächsten Thema. Umso besser, wenn du sagst, bin überhaupt kein Online-Shop-Experte, habe das irgendwann mal vor x Jahren gemacht. Damals gab es noch so ein System XT-Commerce, da musste man noch halber Programmierer sein, um das Teil überhaupt mal ins Web zu bringen. Also umso besser, wenn es heute mit Plug-and-Play funktioniert, aber, und auch da bin ich natürlich schon E-Commerce-affin genug, der Online-Shop allein, wie du es ja sagst, nützt ja nichts. Ich muss die Werbetrommel rühren. Jetzt, wenn ich nochmal in die Rolle des stationären Einzelhändlers schlüpfe, da habe ich in der Regel Anzeigen in der Lokalpresse geschaltet, ich habe Handzettel verteilt, ich habe den berühmten Aufsteller von Laden gestellt, ich habe vielleicht auch viel, gerade wenn ich irgendwo in der Innenstadt unterwegs bin, mit meinem Laden viel auf Empfehlungen gesetzt, auf Kundenbindung. Wie bringe ich allein das ja, jetzt mal abgesehen vom reinen Mehrwert, wie bringe ich das jetzt eigentlich, diese Aktivitäten ins Internet?
Ja, wie ich dir gesagt hatte, erstmal in Ruhe nachdenken, wie ich meinen Mehrwert, den ich in meinem Ladengeschäft hoffentlich den Kunden geliefert habe, auch irgendwo digitalisieren kann. Also man muss ja die Frage aufwerfen, wo ist auch der Mehrwert im stationären Handel bei mir gewesen, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe. Ich kenne zum Beispiel das Beispiel von einem kleinen Modeladen, der dann in der Corona-Krise auch gesagt hat, wir müssen jetzt ins Internet. Und reiner Händler, also jetzt keine Herstellung von Mode, sondern reiner Händler. Ja, was haben die gemacht? Die haben das dann aber relativ, wirklich intelligent gemacht. Und zwar haben die gesagt, jetzt einfach das nur ins Internet zu stellen, das bringt ja nichts. Also ich sag mal, Zalando ist da und Amazon und so weiter. Ja. Wir wollen es machen, dass wir unseren Mehrwert liefern. Was haben die dann gemacht? Die haben dann quasi eine Kombination gemacht, und zwar, dass sie ihre Stammkunden, aber auch neue, damit erreichen wollten, dass sie quasi die Mode, die da ist, auch direkt, ich sag jetzt mal, persönlich vorführen können, virtuell vorführen können. Dass du also sagen kannst, Mensch, dieses und dieses Kleid interessiert mich, zeigt mir das doch mal. Dann haben die das mit ihrer Webcam oder mit ihrem Video da gemacht und haben letztendlich die Leute dort beraten über eine virtuelle Lösung. So, und das hat einerseits die Stammkunden, die sie nicht betreuen konnten, weil der Laden zu war, fanden die gut. Und du konntest eben auch eben diese Beratungskomponente beigeben, wo du jemandem eben Empfehlungen geben konntest, wo du dann eben, ich sag mal, die menschliche Mehrwert-Service-Komponente. Und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Idee, dann zu sagen, der Mehrwert, den ich an Beratung liefern kann, den muss ich ja irgendwie darstellen können. Und das geht ja nicht darüber, dass ich dann im Online-Shop irgendwas mache. Ich muss ja irgendwie meinen Mehrwert einsteuern. Und das fand ich da ganz intelligent gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Also die sind damit gut gefahren.
Okay. Verstehe ich. Ist mir auch einleuchtend. Dennoch aber immer die Frage natürlich, das Internet ist ja so riesig. Und du sprachst ja auch schon die Größen im Internet an. Ein Beispiel auch, und zwar sogar ein Beispiel von uns aus dem Büro, mit dem ich das nochmal illustrieren und auch nochmal ein bisschen nachbohren möchte. Wir haben ganz banal letzte Woche einen neuen Drucker bestellt. Brauchen wir für die Buchhaltung, da muss noch gedruckt werden. Das alte Gerät, haben wir dann rausgefunden, war doch schon in die Jahre gekommen, gibt's nicht mehr. Gott sei Dank, im Internet, Nachfolgegerät gibt's. Hat mir natürlich gleich einer der großen Shops erklärt, muss ich jetzt den bestellen. So, ich gehe auf Google, gucke mir natürlich an, wo kriege ich das Teil her, und habe dann oben gleich diese schöne Leiste, ist ja sehr praktisch, mit den günstigsten Bezugsquellen. Ich habe es mal einfach zusammengeschrieben, Amazon, Mediamarkt, Saturn, Otto Office, idealo.de, die wurden angezeigt. Mhm. Lokaler Online-Händler, weiß gar nicht, ob es überhaupt noch lokale Online-Drucker-Händler gibt, aber habe ich vergebens gesucht. Ich will darauf hinaus, ich weiß, das mit dem Mehrwert habe ich verstanden, aber habe ich überhaupt eine Chance, selbst wenn ich diesen Mehrwert wie dein Modeladen habe, habe ich überhaupt heute noch eine Chance, gegen eben die Großen im Internet gefunden zu werden? Oder muss ich dann doch wieder irgendwie schauen, dass ich es halt über die klassischen Wege mit Empfehlung und Maus-zu-Maus mache?
Also ich würde jetzt mal sagen, es kommt darauf an, wie ich es anstelle. Also wenn ich würde jetzt mal dieses Produkt verkaufen. Also das ist für mich am Ende des Prozesses eigentlich. Okay. So, also der Verkaufsprozess. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Laden oder ich bin im Druckerbereich unterwegs. So, okay. Dann muss ich doch irgendeinen Mehrwert generieren. Dann muss ich zum Beispiel, keine Ahnung, Artikel dazu haben, welcher der richtige Drucker ist für Steuerunterlagen zum Ausdrucken oder was ich. Also im Prinzip will ich damit sagen, ich muss Content produzieren. Und das machen auch einige. Es gibt ja, viele, da denkt man, Mensch, ach, der hat auch einen Online-Shop. Die hauen jeden Tag raus. Die machen Berichte drüber. Die stellen sich als Experten dann da. Die sagen, ey, ich bin derjenige, der dir sagen kann, welchen Drucker du eigentlich brauchst. Und dann wird's nämlich interessant. Weil wenn ich über diese Seiten komme, was weiß ich, du hast vielleicht auch bei Google gesucht und hast vielleicht gesagt, Mensch, klar, wenn du jetzt nicht das Nachfolgemodell suchst, hättest du gesagt, Mensch, Drucker, die und die Eigenschaften oder was gibt's da oder so.
Oder ein Test oder sowas.
Genau, und wenn du dann aber jemanden findest, der, was weiß ich, über Videos, über Artikel, sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt hat und sagt, hey, wenn du den richtigen willst, dann lass uns den doch zusammen quasi, ich habe hier Empfehlungen, ich habe hier irgendwas. Und wenn der Preis ähnlich ist, hättest du den wahrscheinlich doch auch dort bestellt, oder nicht?
Zumindest in Erwägung gezogen, absolut. Ja. Absolut. Und ich hätte zumindest schon mal viel mehr Nähe zu so jemandem gehabt, als eben zu diesen, wie auch immer, vielen tausend Bewertungen, die ich halt bei Amazon oder weiß das, oder selbst bei Mediamarkt oder irgendwo bekomme. Ja.
Nee, das ist schon
ein wichtiger Punkt. Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Ja. Ich glaube einfach, es ist immer die Frage, was ich auch verkaufe. Wenn der Artikel so austauschbar ist und so selbsterklärend ist, dass ich da gar keine wirkliche Expertenmeinung mehr brauche, dann ist das Ding für den Händler durch. Wenn ich jetzt aber Dinge habe, die erklärungsbedürftig sind oder auch investitionsreich sind, also was weiß ich, Beispiel, Ich habe mich gerade umgeguckt für eins der Studios für eine große LED-Video-Wall. So. Ja, das ist nichts, was du bei Amazon kaufst. So, das heißt, du brauchst jemanden, der dir genau sagt, Sebastian, du brauchst da die und die Sachen, da gibt's das und das. Oder, was weiß ich, große Touchscreen-Fernseher für irgendwelche Whiteboard-Sachen. So, ja. Das kaufst du nicht einfach bei Amazon und hoffst drauf, dass es funktioniert. Da brauchst du irgendjemanden, der dir sagt, so und so läuft das. Und ich glaube, darauf müssen sich eben auch die Händler dann konzentrieren, dass sie eben nicht am Ende des Tages, keine Ahnung, ich meine, CDs wird keiner mehr verkaufen. Also das ist eben, es gibt Dinge, die sind eben einfach, die haben sich erledigt, ne?
Ja, ja, klar. Nee, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt und ich bin da absolut deiner Meinung. Eben derzeit aus meiner Wahrnehmung und gerade auch im privaten Umfeld, wenn ich halt, wo ich eben wirklich auch mit Leuten zu tun habe, die ein Modegeschäft haben, die einen Plattenladen haben, ja, zum Beispiel ein Musikinstrumente-Geschäft, ja, wo ich sage, ich habe eben oft bei gerade nicht aus der derzeitigen Situation heraus, oft eben die Angst auch ein bisschen. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass du es auch nochmal darstellst, auch aus deiner Erfahrung heraus. Ich habe derzeit die Angst ein bisschen, dass viele Einzelhändler einfach aus der Not heraus sagen, ja, dann baue ich halt irgend so einen Teil, aber dann halt auch nur das berühmte Sit and Wait machen und hoffen jetzt einfach durch das große Internet, kommt dann schon irgendeiner auf mich zu und wie gesagt, da sehe ich halt auch die Problematik, das wird so allein nicht funktionieren. Also da bin ich auch bei dir. Content und auch die Beschäftigung mit dem Produkt und mit dem, was ich da eigentlich tue, ist sicher ein wichtiger Aspekt. Lass mich nochmal auf eine andere Sichtweise auf die großen Marktplatzbetreiber kommen. Die werden ja häufig so als die bösen Buben auch dargestellt, weil sie halt diese Marktmacht im Internet haben. Auf der anderen Seite bieten die ja auch Konzepte an, wie sie die, sagen wir jetzt mal, die sogenannten Kleinen mit ins Boot holen. Amazon schon seit vielen Jahren, denn Amazon Marketplace, wo man ja auch als Nicht-Amazon über Amazon Produkte verkaufen kann. Zalando, habe ich gelesen, gibt's Connected Retail. Da können also tatsächlich auch Mode-Einzelhändler die Zalando-Plattform und auch die Zalando-Kontakte nutzen, um eben ihre Ware, die sie jetzt auf Lager haben, zu verkaufen. Und selbst Otto bietet also Otto Market an. Was hältst du von solchen Plattformkonzepten? Eigentlich ist ja das für den Einzelhändler sogar der einfache und schnellere Weg ins Online-Business und natürlich auch die Frage, dann braucht er auch gar keinen eigenen Job, sondern kann er eben seine Produkte gleich da einstellen, oder?
Auch da wieder, kommt drauf an so ein bisschen. Also ich finde, die Marktplätze bieten eine unwahrscheinlich gute Möglichkeit, schnell eine hohe Reichweite zu haben. Also das ist, man kann auf denen ja auch Werbung schalten und genau, ja. also die Möglichkeit, die einem dann Amazon natürlich gegen Provision und so weiter bietet, ist für viele interessant. Aber jetzt kommt wieder diese, ich würde eine Abwägung machen. Und zwar, wenn ich reiner Händler wäre, also ich kaufe eine Ware, schlage etwas auf und verkaufe sie wieder, dann bin ich ja an der Stelle dort absolut im harten Konkurrenzkampf. Da geht es nur über den Preis, bin ich oben gelistet, bin ich nicht oben gelistet, ist Amazon vielleicht selber billiger und so weiter. Das, was ich gehört habe oder wo es wirklich gut funktioniert, diese Marketplace-Geschichte, ist, wenn ich nicht Händler bin, sondern wenn ich quasi Hersteller bin.
So. Okay.
Wenn ich also eine kleine Manufaktur habe, ich mache irgendwas, muss ja gar nicht groß sein, ich habe irgendwas ganz Tolles. So, das habe ich so individuell gemacht und biete das auch in meinem Online-Shop an. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, über Amazon wirklich die Reichweite zu kriegen und ich habe kein Konkurrenzthema, weil ich eben keine anderen Händler habe, die da unterwegs sind. Das Beispiel funktioniert auch gut. Zum Beispiel kenne ich einen deutschen, ich sage jetzt mal Hersteller von so TV-Halterungen. So. Mhm. Die bieten aber nicht diese Standarddinger an, sondern die haben immer so ein paar Sachen, die Leute brauchen, die wirklich A, Qualität und B, auch so ein bisschen abgefahrene Sachen da machen wollen. So. Und du kommst um die nicht drum herum und die verkaufen auch über Amazon, aber das ist gar kein Problem, weil du kriegst es eh nur von denen. So, dann ist natürlich das ein toller Kanal, ne? Weil du hast nicht noch 20 andere Händler, die es dann immer billiger machen wollen, weil sie das Lager noch räumen müssen oder so. Mhm. Also als Hersteller, wenn du da quasi deine Exklusivität auch so ein bisschen dich abheben kannst, finde ich das unwahrscheinlich spannend. Als Händler, ja, muss man mal gucken, ne? Da geht es ja eben über einen Preis meist.
Verabschieden wir uns von der rein technischen Seite, ein Thema, das ja eng mit dem stationären Handel verbunden ist, ist das Thema sterbender Innenstädte. war vor einigen Tagen seit längerem wieder mal in der Innenstadt unterwegs und muss auch zugestehen, das ist nicht das Freiburg, das ich aus der Vor-Corona-Zeit kenne. Und ich muss auch gestehen, dass ich die ein oder andere Gasse oder Passage entdeckt habe, die fast schon etwas verwildert aussieht, weil dort halt nur Gastronomie und kleine Läden drin sind und die haben halt seit Wochen geschlossen. Wie siehst du das Problem?
Ja, ich glaube, das war schon vor Corona ein Problem, ne? Also du hattest, also das Problem des stationären Handels und der Innenstädte und dass viele wirklich lokale, einzigartige Händler durch Ketten verdrängt wurden und sonstige Sachen, das war ja davor schon über Jahre ein Thema. Ja, bei der Corona-Sache jetzt ist es natürlich hart. Es sind natürlich Innenstädte, die eh schon angezählt waren. Ja, die hat es jetzt eben voll erwischt dann, ne? Und dann glaube ich auch, dass das diesen ganzen Prozess eben einfach nochmal beschleunigen wird. Und ja, also ich weiß nicht, also ich habe da jetzt auch keinen, also ich nehme es genauso wahr, ich komme ja eigentlich aus Wolfenbüttel, einer Kleinstadt im südlichen Niedersachsen. Und da war das auch vor 10 Jahren schon schwierig. Als der Karstadt dann irgendwann zugemacht hat und so, da war das eben irgendwann alles so, dass man gesagt hat, oh, das sieht aber nicht gut aus hier. Das wirkt so tot oder so Zombie-mäßig, so halbtot. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich schlimmer geworden ist. Und Freiburg, die Innenstadt, kenne ich auch und die ist schön gewesen.
Die ist traumhaft. Die ist traumhaft. Nein, und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich glaube, Städte, die halt auch ganz stark vom Tourismus leben und darauf abzielen, die werden es sicher auch nach Corona wieder schaffen, vor Corona ähnliche Zeiten herzustellen. Ich meine, das kennst du aus allen Hotspots, möchte ich mal sagen, für Touristen, nicht für Corona, sondern für Touristen. Aber auch ich, also ich kenne auch Städte, habe lange Zeit im Ruhrpott gelebt und ich meine, da war es eben nicht nur vor 10, da war schon vor 20 Jahren so, dass man sich ja wirklich überlegt hat, ob man überhaupt noch in die Stadt reinfährt, weil halt das Shoppingcenter irgendwo auf der grünen Wiese eröffnet worden war und damit natürlich die Innenstädte immer weniger attraktiv wurden. Nichtsdestotrotz ein Punkt, der mir so beim der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch kam. Es könnte ja eigentlich sein, dass jetzt viele stationäre Einzelhändler, die auch deine Tipps übernehmen und sagen, ich bin entweder Hersteller von was ganz Speziellem oder ich mache halt guten Content, damit das auch im Online-Business funktioniert, dass die auf einmal im Online-Business sehr erfolgreich sind. Beispiel auch wieder aus hier aus der Region, habe ich vor kurzem mit einem Winzer unterhalten, der mir erzählte, dass sein Online-Weinhandel schon vor Corona gut lief. Also der hat keinen eigenen Shop, jetzt auch keinen lokalen Shop, aber macht so stundenweise auf, wo man also quasi bei ihm direkt an der Winzerei kaufen kann, aber hat schon sehr früh eben auch Online-Weinhandel betrieben, sagt, das lief eigentlich immer sehr gut und sagt, jetzt seit Corona, das Ding geht durch die Decke. Mhm. Damit gibt es aber ja, bei ihm, wie gesagt, ist es das Thema nicht, weil er nicht den typischen Laden hat, aber nehmen wir das mal in eine andere Branche, gibt es ja immer weniger Gründe, sein Ladengeschäft eigentlich weiter zu betreiben, insbesondere dann, wenn man immer vor der Gefahr steht oder mit dem Risiko leben muss, dass es doch mal wieder einen Lockdown gibt. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir bei den Innenstädten bleiben, muss es nicht einfach Konzepte geben, unabhängig vom Tourismus, die auch unabhängig davon funktionieren könnten, dass wir wieder eben zu Corona-Zeiten zurückkehren. Denn ob die Kunden dann so zahlreich wieder in die Geschäfte strömen, die sind jetzt ja auch online, ja zumindest erfahrener, als sie vor Corona waren. Ja, das ist ja auch noch nicht gewiss. Also was machen wir mit unseren Innenstädten? Zubetonieren und einen Parkplatz draus machen, können wir ja nicht.
Ja, da gibt's ja schon wirklich, hatte ich jetzt auch neulich gelesen, also ich glaube vor 2, 3 Tagen, dass es da Tendenzen gibt, dass die sagen, ja, wir müssen uns überlegen, was wir mit den Innenstädten machen. Und da gab's, glaube ich, irgendeinen Artikel habe ich gelesen, da ging es darum, dass man Wohnraum da schafft wirklich, dass man sagt, okay, die Büroflächen und die teilweise Ladenflächen, dann baue ich da einfach Wohnraum draus. Also ob das jetzt die Lösung ist, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen, aber ja, die Frage lautet eben wirklich, wo ist die Zukunft auch des Einzelhandels und wo findet er seinen Platz weiterhin, wenn die Sache vorbei ist? Und ich glaube, das ist eben, also da bin ich eben, da habe ich auch keine Ahnung. Also viele werden auch vielleicht sagen, Mensch, online ging auch gut und ich habe immer noch ein bisschen Angst mit Corona oder so. Ist ja die Frage, wie es da weitergeht, ne?
Eben. Und ich meine, das Problem ist ja wirklich, der Laden bleibt ja immer der Laden. Da gibt es ja jetzt, ich meine, diese ganzen Konzepte wurde jetzt ja auch im Zuge der Diskussion ja Ministerpräsidentenkonferenz ja wieder heiß diskutiert. Also die Läden sagen erstmal, wir haben alles gemacht. Wir haben auf Abstand, wir nur sagen ja auch, nimm die Gastronomie. Habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview, wer war es denn wieder? Ich glaube mit Herrn Hensler, da diesem Sushi-Koch aus Hamburg gelesen, der einfach sagt, Außengastronomie funktioniert in vielen Fällen nicht, weil einfach, wenn ich nur Außengastronomie mache, ich einfach keinen Return bekomme. Ich krieg's, also das wird nicht betriebswirtschaftlich möglich sein. Und damit bleibt ja dieses Problem, egal jetzt, wie ich es drehe und wende. Also es wird für Gastronomie, für den klassischen Einzelhandel auf absehbare Zeit, wenn wir Corona so bekämpfen, wie wir es tun, keine Option geben. Also Wohnraum, tja, warum eigentlich nicht? Gell? Wohnen wir dann, vielleicht ging es dann ja wieder über diesen Weg auch wieder kleine Geschäfte wieder in die Stadt zu bringen, wenn dann alle drin wohnen und sagen, ich will nicht extra rausfahren.
Und beim Aldo, ich weiß es nicht, aber
ja.
Also es kann sein, also wir wissen es nicht, ne?
Nee, das wissen wir ja alle nicht. Gut, deswegen tun wir uns ja leicht hier. Wir können drüber reden und müssen uns dafür dann nicht schlagen lassen, wenn Sachen anders kommen. Aber ich wollte es nur nochmal ansprechen, weil für mich ist das eben auch ein Thema, wo ich sage, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite denke ich mal nur jetzt zu sagen, wir warten jetzt mal alle, dass das Virus verschwindet und dann wird das schon wieder, ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gehüpft.
Ja, auch, lass uns auch da wieder, ist, also vielleicht als letzter Impuls da, aber die Innenstädte, die müssen sich eben auch genau diese Frage stellen, wo der Mehrwert ist, um jemanden reinzulocken. Also warum fahre ich nicht in eine Mall oder in irgendein Shoppingcenter, sondern warum fahre ich in die Innenstadt? Und dieses Erlebnis, was mir da irgendwie zuteil werden sollte, das müssen die eben ganz klar als Sache in den Vordergrund stellen. Und diese Erlebnisse müssen eben diese Läden dort abliefern. Und wenn sie das benennen können, dann würde sogar so ein Muffel, so ein Einkaufsmuffel wie ich, nicht im Internet die Sache bestellen, sondern ich würde dann sagen, Mensch, ich gehe dann mal nett essen. Ich gehe vielleicht abends noch ins Kino und ich gehe auch noch mal ein paar Hosen kaufen. So, und da kriege ich aber vielleicht auch eine gute Beratung dann und dann nicht dieses Einkaufserlebnis, wo man so das Gefühl hat, dass man eigentlich nur ein Störfaktor im Laden ist. Also das muss sich eben wandeln und da war Deutschland auch nicht wirklich gut aufgestellt. Also ganz viele Verkäufer, die waren weder beratend unterwegs noch, die waren irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, eigentlich, die wollten, dass dieser Laden schließt. So haben die gehandelt, meiner Meinung nach. Und wenn sich das vielleicht ein bisschen wandelt, dass man da so ein bisschen dieses Erlebnis in den Vordergrund stellt, ich glaube, dann hat auch jeder Laden eine Chance. Aber da muss eben Wandel kommen, sonst, sonst hast du Wohnraum am Ende.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, dann lass uns doch zum Abschluss wieder versuchen, drei konkrete Handlungstipps zu geben. Sag jetzt mal Tipp 1 oder Frage 1, wenn ich derzeit ein stationäres Geschäft habe, soll ich mich überhaupt noch mit dem Thema E-Commerce, Online-Handel auseinandersetzen oder sage ich mir lieber Augen zu und durch und hoffe, dass die Corona-Hilfen endlich ausgezahlt werden? Dein Tipp?
Ja. Ich würde, nein, also ich würde mich, also soll ich einen eigenen Tipp oder soll ich deinen Tipp kommentieren?
Nee, egal, beides am besten. Beides am
also
besten.
Ich würde das als Weckruf nehmen, für jeden, der noch nicht im Internet ist, ein Weckruf zu sagen, wo ist mein Mehrwert in meinem Ladengeschäft, wo kann ich einen Mehrwert stiften, wo kann ich einen Mehrwert im Internet stiften. Und wenn ich dann einen Onlinehandel als Akquise nehme, um Leute in den Laden zu kriegen oder mehr zu verkaufen oder um meinen Laden als Lager quasi zu haben, dann ist es super, aber da muss ich mir vorher eben meine Daseinsberechtigung, die Frage muss ich mir stellen. Da muss ich mich mal abends hinsetzen und sagen, was für einen Mehrwert schenke ich denn meinen möglichen Kunden? Und wenn ich darauf eine Antwort habe, dann würde ich sofort sagen, baut da ein Online-Geschäft auf, macht die Videos bei YouTube, keine Ahnung was, schreibt Artikel, dann sofort los, aber vorher einmal nachdenken.
Zweites Statement oder zweiter Tipp hatten wir schon angesprochen, aber ich möchte einfach nochmal in der Zusammenfassung rausstellen, wenn ich ins E-Commerce einsteigen möchte, baue ich selber meinen Shop oder gehe ich lieber auf die großen Marktplatzangebote wie Amazon, Zalando oder Otto?
Ich würde es als Zusatzkanal sehen. Mhm. Also ich würde nicht nur, also es ist schön einfach, alles super. Das Problem ist, ich bin natürlich dann komplett abhängig von diesen Plattformen. Also ich würde auf jeden Fall die Abhängigkeit sehen, wenn mir Amazon oder wer auch immer sagt, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich drehe dir mal den Saft ab. So, dann ist da Feierabend. Ich würde immer einen eigenen Online-Shop aufmachen und ich würde die Kanäle, diese Marktplätze als Zusatzkanäle sehen und würde immer in der Strategie versuchen, dass ich Leute, die über einen Marktplatz kamen, im Prinzip zu lokalen Käufern in meinem Online-Shop machen möchte. Das heißt also, dass die dann bei den Folgebestellungen, die vielleicht kommen, direkt bei mir bestellen. Da muss es irgendeinen Anreiz für geben. Dass ich natürlich dann langfristig die Leute in meinem System habe und nicht immer nur von dem Gedeih und Verderb von dem Marktplatz abhängig bin. Also das wäre meine Herangehensweise langfristig.
Macht sicher Sinn. Ja, und zum Abschluss Tipp 3 gebe ich zu, das ist wirklich der Blick in die Kristallkugel, aber ich möchte es trotzdem versuchen. Wie gelingt es mir als Besitzer eines stationären Ladengeschäfts, vielleicht sogar, wir hatten darüber gesprochen, in einer Innenstadtlage, diesen Negativ-Trend aufzuhalten? Kann ich selber jetzt schon was tun, um dann eben vielleicht in der Nach-Lockdown-Phase einen besonderen Schnellstart hinzulegen, oder sind das einfach zu viele Facetten, die da berücksichtigt werden müssen? Wie siehst du das?
Also ich glaube, man kann immer was tun, ne? Also alleine, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht aufmachen, ich kann nichts in meinem Laden verkaufen, dann kann ich die Zeit ja, also wenn ich die habe, nutzen und sagen, was ist denn meine Vision für mein Ladengeschäft, für meinen Online-Shop? Und wenn ich diese Hausaufgaben, die kann ich ja parallel machen. Ich kann ja sowas aufbauen, ich kann einen Online-Shop aufbauen. Ich kann mir überlegen, wie ich Versand machen will, wie ich Marketing machen will. Oder ich kann mir auch die Frage einfach jetzt stellen, jetzt rein stationär gedacht, was kann der Mehrwert sein, den ich in den nächsten 20 Jahren hier am Standort beisteuern kann, um Kunden zu gewinnen? Oder es kann ja auch eine Kombination sein aus, der kann bei mir online bestellen oder kommt in den Laden, ich liefere es ihm nach Hause, ich habe eine Mischung aus online und offline, der kann es im Laden ausprobieren und dann kriegt er das nach Hause geliefert oder so. Also ich glaube, ich muss irgendwas machen, was mich unterscheidet von den anderen. So, das ist ein bisschen Kreativität und ein bisschen ausprobieren und auf jeden Fall nicht nur das machen, was alle machen.
Ja, das finde ich ein super Schlusswort, weil das ist eigentlich genau das, was ich auch, und du sprachst den wenig informierten und wenig interessierten Verkäufer, Verkäuferin an, aber ich habe auch, kenne diese Sorte Mensch natürlich auch, aber ich habe eben auch häufig das Gefühl in der Vergangenheit gehabt, dass viele Ladenbesitzer halt sich wirklich rein als Laden sehen. Und ich meine, das kann man jetzt für gut oder für schlecht halten. Die Tatsache ist, die Welt dreht sich weiter und nicht umsonst nennen wir unseren Podcast ja B2Transrupt. Es ändern sich einfach Gegebenheiten und ich glaube, das Wichtigste, unabhängig von Krise, unabhängig von Innenstadtsterben, ist es einfach, in die Puschen zu kommen und zu sagen, wie kann ich, und das finde ich wirklich super, als Vision auch, was will ich eigentlich in den nächsten 20 Jahren tun? Denn ich meine, ich gehe mal davon aus, nicht jeder Ladenbesitzer ist bereits in einem Alter, wo er sagt, ich mache das jetzt noch 3-4 Jahre und dann bin ich sowieso durch. Sondern es gibt ja auch junge und mittelalte Ladenbesitzer, Besitzerinnen, die sich diese Gedanken machen. Fand ich super, passt aus meiner Sicht sehr gut derzeit in die Stimmung. Auch mal nicht immer nur sagen, Corona und oh Gott, sondern einfach mal zu sagen, Leute, kommt, macht was. Dann habt ihr vielleicht auch die Chance, unabhängig von der Pandemie und unabhängig von der nächsten Krise zu werden. Für mich war es wieder interessant, mich mit dir auszutauschen, diesmal zum Thema, wo ich auch eher so der Anwender bin, als unbedingt der den Markt kennt. Hat mich gefreut, dass es wieder geklappt hat und bedanke mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich wieder für die Zeit und sage dann bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Werner. Mir hat es auch total Spaß gemacht, mal wieder in meinem alten Metier unterwegs. Also können wir immer gerne mal machen. Es ist immer so ein bisschen in den Erinnerungen schwelgen. Also mir hat das Spaß gemacht und ja, wunderbar.
Sehr schön. Dann bleibt mir nur wieder der Abspann, dass man uns natürlich zum einen auf b2transrupt.de hören kann, aber auch natürlich bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein Like oder natürlich auch über einen Kommentar und einen Hinweis, was wir besser oder anders machen sollen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.